Die Wildnis des Hyde Parks. Die viktorianische Ära, benannt nach der Königin Victoria, war eine Glanzzeit des Kaufmannstums, des selbstzufriedenen Bürgertums. Sie war eine von der Jagd nach Geld und Gut, nach wirtschaftlichem und politischem Einfluss geprägte Epoche. Mit vielen Kolonien, unter anderem in Indien, Afghanistan, Kanada, Australien, Neuseeland und Afrika, hatte sich Großbritannien zum führenden Weltreich entwickelt. Freilich nicht ohne Opfer, Kriege drohten überall. Im Jahre 1856 war der verlustreiche Krimkrieg mit Russland zu Ende gegangen und ein Jahr später, im Geburtsjahr Robert Baden-Powells, meuterten die eingeborenen Truppen in Indien. Blutvergießen und Massaker auf beiden Seiten. In Afrika waren bewaffnete Auseinandersetzungen mit rebellierenden Eingeborenen und mit anderen Kolonialmächten zu befürchten. Innenpolitisch gab es Spannungen zwischen den höheren Klassen und den Armen, die beim Aufstieg zum Weltreich auf der Strecke geblieben waren, die dicht zusammengedrängt in Elendsvierteln hungerten und verhungerten, erkrankten und an Seuchen starben. Nun, in die Enge getrieben, die Verzweiflung wie eine Wand im Rücken, begannen sie sich zu wehren. Mehr Geld forderten sie, ein organisiertes Gesundheitswesen. Mehr Ärzte, mehr Krankenhäuser, menschenwürdige Wohnungen und sie verlangten auch, dass ihre Kinder lesen und schreiben lernen sollten, wie die Söhne und Töchter der Wohlhabenden. Sogar den 12-Stunden-Tag wagten sie zu fordern, sehr zur Empörung vieler Kaufleute, die der Meinung waren, dass ein Arbeiter ja sogar seine Kinder täglich durchaus 14 und 16 Stunden und noch mehr schuften sollten, und zwar 6 Tage in der Woche oder auch 7. Der kleine Baden-Powell, wohlbehütet im Elternhaus an der Londoner Stanhope Street, merkte in seiner frühen Kindheit freilich nichts vom Meer großstädtischer Armut, das um die Inseln der feinen Viertel Londons seine Wellen schlug. Er wurde damals Stee gerufen, nach seinem zweiten Vornamen Stephenson, den er seinem Paten verdankte. Dieser Pate war übrigens der Sohn von Georg Stephenson, dem berühmten Eisenbahnpionier und Konstrukteur von Dampflokomotiven. Knapp nach Stees 3. Geburtstag starb sein damals 64-jähriger Vater und nun trat Admiral Smith, der Großvater 73 Jahre alt, inzwischen pensioniert, als Erzieher in sein Leben. Großvater Smith war dem kleinen Stee besonders zugeneigt, denn er erkannte im Temperament des Enkels schon die eigene Lust zum Abenteuertum, die Sehnsucht nach der Natur und nach fernen Ländern. Ferne Länder, Wildnis, Urwälder und Dschungel, freilich konnte der Admiral seinem Lieblingsenkel nicht bieten, wohl aber eine verborgene Wildnis, einen Urwald im Kleinen, den Hyde Park, Londons größte Parkanlage, wo damals inmitten der Großstadt noch Kühe und Schafe zwischen Bäumen und Sträuchern weideten, wo in den Teichen die Enten und Gänse schnatterten und Frösche quakten. Für den kleinen Stee war das in der Tat eine Wildnis, die er unverzüglich zu erforschen begann. Er streifte mit Großvater von den Kieswegen ab und in die Steppen der Weidegebiete hinein, in den Urwald der Bäume und Sträucher. Besonderen Spaß machte es ihm, Tierspuren zu erkennen und zu verfolgen oder aus geheimen Verstecken die Kühe und Schafe, Enten und Gänse zu beobachten. Erstaunlich, was er dabei alles herausfand. Eines Tages beispielsweise, er mochte etwa 6 Jahre alt sein, stellte er fest, dass die Frösche vor Anbruch einer Schönwetterperiode nur abends quakten. Bei bevorstehendem Schlechtwetter aber nur tagsüber. Und fortan überraschte er seinen Großvater mit verlässlichen Wettervorhersagen. Unter Anleitung seines Großvaters zeichnete Stee eine Landkarte des Hyde Parks mit allen Wegen, Teichen, Bäumen und Sträuchern, den Brutstätten der Vögel und den bevorzugten Weidegebieten der Kühe und Schafe. Sein Talent zum Zeichnen war auffallend. Zu Hause zeichnete er aus dem Gedächtnis die Tiere des Hyde Parks oder auch Personen, die ihnen dort begegnet waren, und zwar in allen Einzelheiten. Dabei gebrauchte er beide Hände gleichzeitig. Mit der rechten zeichnete er die Linien, mit der linken die Schattenschraffierungen. Aus der Fantasie zeichnete er Indianer und Trapper, denn sein Großvater erzählte ihm vom Schlafengehen abenteuerliche Geschichten aus dem wilden Westen, vom Häuptling Tecumseh zum Beispiel, der um die Freiheit der Indianer kämpfte und dabei das Leben verlor, oder von Daniel Boone, dem Erforscher Kentuckys, einer legendären Trapper-Gestalt, die der Schriftsteller James Fenimore Cooper in seinen Lederstrumpf-Erzählungen als Nettie Bumpo dichterisch verarbeitet hat. Aus diesen Lederstrumpf-Erzählungen vom letzten der Mohikaner, vom Wildtöter oder vom Pfadfinder musste Admiral Smith vorlesen. Er vergaß aber auch nicht, dem Enkel zu erzählen, dass es längst vorbei war mit der Romantik des Wilden Westens, dass die Indianer fast ausgerottet waren, dass sie in Reservaten leben mussten und dass selbst in diese Reservate noch der weiße Mann eindrang, um Bodenschätze zu plündern. Ein anderes Buch, ein Bestseller seiner Zeit, hieß Oliver Twist. Fast im Jahr 1839 von dem englischen Dichter Charles Dickens. Großvater Smith las daraus die Geschichte eines Jungen vor, eben des Oliver Twist, der als Waise heranwuchs, in Elendsquartieren groß wurde, auf Gassen herumstreunte, immer hungernd, immer zu gedemütigt, bis er in die Hände von Großstadtgangstern fiel und schließlich durch wunderbare Fügungen doch noch seinen Weg aus diesem Schlamassel herausfand. »Gibt es denn noch heute so arme Kinder?«, fragte Steve. Der Admiral nickte. »Auch heute noch?« »Das Buch ist doch 4 Jahre alt. Auch heute noch, mehr als je zuvor.« Steve konnte es nicht glauben, dass er entstammte ja einer wohlhabenden Bürgerfamilie und wuchs in einem vornehmen Viertel von London auf, wie es hinter den glanzvollen Kulissen des viktorianischen Zeitalters aussah. Davon hatte er keine Ahnung. Er kannte nur die Wildnis des Hyde Parks. Den Dschungel der Großstadt kannte er nicht. Das änderte sich, als im Jahre 1865 sein Großvater starb. Getrieben von seinem unwiderstehlichen Forscherdrang, machte Steve im 7. und 8. Lebensjahr abenteuerliche Abstecher in verrufene Stadtviertel, in die Londoner Slums, im Dschungel der Großstadt. Vornehme Stadtteile und Slums lagen in London damals oft nur eine Prachtstraße voneinander getrennt und so hatte es Steve leicht, ins Abenteuerland der Elendsviertel einzudringen. Ins Gewinkel alter, windschiefer, teils zerfallener Häuser, in die Gassen, die so eng waren, dass auch tagsüber Düsternis die Sicht verdunkelte, wie vom Einbruch der Nacht. Um wieder hinauszufinden aus dem Labyrinth der Häuserschluchten, prägte er sich Kreuzungen, besondere Eckformen, Torbögen, Zeichnungen an rußverschmierten Wänden und andere Besonderheiten ein. Berüchtigte Elendsviertel waren damals unter anderem Redcliffe Highway, St. Giles, Rosemary Lane oder Seven Deals. Sie boten dem Jungen aus der feinen Gegend eine völlig fremde, fast exotische Welt. Die Exotik des sozialen Unterschieds. Es roch nach Alkohol, Ruß und Ausdünstungen aller Art, denn eine Kanalisation gab es dort damals noch nicht. In den Rinnsteinen staute sich der Schlamm stinkender Brühen. Aus schwarzen Fenstern blickten bleiche Frauen. Kinder in Lumpen standen überall. Vor den Häusern saßen Nichtstuer herum, Arbeitslose, die vor sich hin starrten, Gauner, die nach Opfern ausschauten, Trinker mit glasigen Augen. Wie ein Reporter erkundete Steve das Elendsviertel. Er stellte fest, dass in vielen Häusern jeweils bis zu 100 Menschen lebten, Familien mit Kindern zusammengepfercht wie in Konservendosen. Er erfuhr auch, dass es Häuser gab, wo sich Giergäste aus Platzmangel nicht einmal zum Schlafen hinlegen durften. Diese Häuser hießen Pennyhangs, weil dort Seile gespannt waren, in deren Schlaufen hängend die Menschen für einen Penny eine Nacht lang schlafen durften. In den schimmelfeuchten Wohnhäusern ohne Luft und ohne Licht wurden die Menschen todkrank. Sie infizierten sich gegenseitig mit Lungenkrankheit und Seuchen. Sie starben auch an harmlosen Krankheiten, denn sie hatten viel zu wenig Ärzte, viel zu wenig Krankenhäuser und sie konnten keine Medikamente kaufen. Sie hatten kaum die Kraft, einen Husten zu überstehen. Die meisten hungerten und viele starben an Hunger mitten in der Großstadt, einen Steinwurf von den Prachtstraßen entfernt. Steve lernte Kinder kennen, die gleichaltrig wie er schon ausgebildete Taschendiebe waren. Er hörte von Raubüberfällen, von Mord, von Verbrechen aller Art, die an der Tagesordnung waren in den Elendsvierteln, die auch nie aufgeklärt wurden. Denn die Detektive von Scotland Yard wagten sich kaum in die Slums und wenn sie einmal auftauchten, stießen sie auf eine Wand ängstlicher Schweigsamkeit. Nur wenige Menschen in den Elendsvierteln hatten geregelte Arbeit, doch war es eine Arbeit ohne Hoffnung. Sie schufteten zwar 14 und 16 Stunden am Tag und verdienten doch so wenig, dass sie nie eine Chance bekommen würden, sich aus diesem Milieu zu befreien. Gelegentlich sah er Männer aus besseren Kreisen, erkennbar an ihrer Kleidung, durch die Gassen huschen und in Häusern verschwinden, zu dunklen Geschäften und geheimen Vergnügen, zu Kämpfen zwischen zwei Hunden beispielsweise oder einem Hund und 30 Ratten in Raubtierkäfigen, die irgendwo in Hinterhöfen aufgestellt waren von Geschäftemachern. Hohe Wetten wurden dort abgeschlossen um Sieg oder Niederlage der Kampfhunde. Das Volk in den Elendsvierteln war erkennbar an Kleidern, die zerfetzt, verbeult, zerschlissen, als Kleider kaum noch zu bezeichnen waren. Die Männer trugen graue Hosen, graue Jacken, graue offene Hemden, die Frauen graue Röcke, graue Mäntel, graue offene Blusen, Kinder waren in graue Lumpen gehüllt. Es war eine graue Uniform der Armut, die jeden, der sie trug, als Angehörigen der Unterschicht auswies. Steve war jedes Mal wie erlöst, wenn er nach solchen Streifzügen aus den Slums in sein Wohnviertel zurückkehrte, wo er auf breiten Straßen und in Alleen aufatmen konnte. Auch die Kleidung machte deutlich, dass dies eine andere Welt war. Die Männer trugen grau gestreifte Röhrenhosen, bunte Westen, weiße Hemden mit Stehkrägen, Schlipse oder Seidentücher, grüne oder graue Gehröcke, Zylinder aus Seidenfilzen und Gehstöcke mit silbernen Knäufen. Die Kleider der Frauen waren meist schwarz, manchmal auch in Pastellfarben hochgeschossen, zugeknöpft bis zur weißen Halskrause und unten ausladend. Als fein galt es, unterm Rock eine sogenannte Krinoline zu tragen, ein rundes Reifengestänge, das den Rock von der Taille abwärts wie einen Kegel formte. Spötter der sittenstrengen und teils verlogenen Zeit bemerkten damals, dass schon diese Krinoline es unmöglich mache, eine Frau aus besseren Kreisen im wahrsten Sinne des Wortes nahezutreten. Die Kinder waren meist wie die Erwachsenen gekleidet. Kleine Mädchen trugen selbst beim Spielen schon wie die Mütter hochgeschlossene, knöchellange Kleider und Krinolinen. Für jüngere Buben gab es die Matrosenanzüge, weiß und blau, mit Hüten, Jacken und knielangen Hosen. Eine Kleidung, die verhasst war, weil sie auf gar keinen Fall schmutzig gemacht werden durfte. Ältere Knaben waren wie die Väter gekleidet. Röhrenhosen, Gehrock, Stehkragen, zugeköpft bis oben hin. Die Kleidung der Reichen, sie war ebenfalls eine Uniform, ein Erkennungszeichen für bessere Kreise. Steve wollte das später einmal alles ändern. Es kam ihm der Gedanke, dass alle Menschen gleich gekleidet sein sollten, damit sie nicht mehr als reich und arm sogleich erkennbar seien. Er wollte den Gegensatz von reich und arm überhaupt abschaffen. Mit 8 Jahren formulierte er: Das Gesetz für die Zeit, wenn ich einmal älter bin. Darin hieß es, ich werde dafür sorgen, dass die Armen genauso reich sein werden wie wir. Man soll Gott täglich darum bitten, so oft man kann. Aber beten allein nützt nichts, man muss das Gute auch tun. Große Töne für einen kleinen Jungen von 8 Jahren, große Ziele. Erreicht hätte er sie nicht, aber entscheidend dazu beigetragen, dass man diesen Zielen näher kam. Das hat er wohl viele Jahre später, als er die Pfadfinderbewegung gründete, als seine neue Erziehungsmethode wie ein Wirbelwind hineinfuhr in die verstaubte Pädagogik der damaligen Zeit. Die Erziehungsmethoden in den 60er Jahren des viktorianischen Zeitalters waren zugeknöpft wie die Kleidung der Schüler und die Stehkragen der Lehrer. Junge Menschen galten als dumm, als unselbstständig, als hilfsbedürftige Plagegeister ohne Verantwortungsbewusstsein. Gouvernanten und sonstige Erzieher glaubten ihnen jeden Schritt vorschreiben zu müssen. Verbote galten als unerlässlich für die Erziehung, Prügel oder Karzerstrafen, als geeignete Methoden, diese Verbote durchzusetzen. In den Schulen mussten die Kinder stocksteif sitzen, die Hände nebeneinander auf die Bänke gelegt und die Ohren gespitzt wie Kaninchen, damit sie die Suppe der Weisheit aufnehmen sollten, die ihnen die Lehrer ungewürzt servierten. Es war ein schädliches Schulsystem für jedes temperamentvolle Kind. Eine Erziehungsmethode, die mit Zwang arbeitete, die nur Gelehrsamkeit eintrichterte und weder Talente noch Verantwortungsgefühl oder Selbstständigkeit weckte. Aber immerhin, die Kinder aus den feinen Vierteln hatten ihre Privatschulen und Internate. Sie lernten, wenn auch auf verdrießliche Weise, zumindest lesen und schreiben und rechnen, was am wichtigsten war damals. Fast alle Jungen und Mädchen aus den armen Vierteln indes blieben fern vom Lesen und Schreiben. Für sie gab es keine Schulpflicht und keine Schulen und somit keine Chance, dem Elend zu entkommen. Der verstorbene Vater des kleinen Steve war ein Pädagoge fortschrittlicher Denkart gewesen, zuletzt Vertreter der Königlichen Aufsichtskommission für die Universität Oxford. Er hatte sich für eine geradezu radikale Änderung des Erziehungssystems ausgesprochen, nämlich für die Erziehung zur Selbstständigkeit. Zur Begünstigung von Talenten. Er hatte die allgemeine Schulpflicht für Jugendliche jeglicher Herkunft und zudem auch das Wahlrecht für den einfachen Mann gefordert. Eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Damals jedoch eine revolutionäre Idee, die er in seinem Haus an der Stanhope Street mit gleichgesinnten Pädagogen, Politikern, Künstlern und Gelehrten diskutiert hatte. In den ersten Jahren nach seinem Tode wurden diese Ideen gelegentlich in die Tat umgesetzt. Freilich nur ganz selten. Im Allgemeinen blieb vorerst alles beim Alten. Königin Victoria war zwar Reformen aufgeschlossen, sie hatte auch ein Herz für die Armen, für die Unterdrückten, aber es ging alles sehr langsam damals. Das Neue musste sich erst aus der zähflüssigen Masse jahrhundertealter Gewohnheiten befreien.